Dog Sounds, Neues aus dem Dog Pound.
Hallo, hier ist der Podcast von dem Team, die immer und immer und immer wieder verlieren. Selbst wenn du glaubst, du hast ein gutes Team, verlieren sie einfach. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Dog Sound. Hier in den Thomas Nowak Studios sind wir immer noch so geschockt wie gestern Abend und euch geht's wahrscheinlich nicht anders. Wir werden versuchen, die gute Laune ein wenig zurückzuholen. Wir hatten schon überlegt, ob wir nicht einfach heute konsequent mal 90 Minuten schweigen und einfach gar nichts sagen und dir nur das schöne Rauschen im Hintergrund von der Heizung der Thomas Nowak Studios hört. Aber wir sind dann doch zu dritt zusammengekommen. Arne, du hast den Weg in die Studios gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt heute nicht warum, aber du wirst es uns gleich bestimmt erzählen. Hallo Arne.
Guten Abend allerseits.
Ja, und dann ist natürlich auch Mike dabei. Mike ist unser Chefanalyst und ich weiß gar nicht, ob man überhaupt für Grütze einen Chefanalysten braucht. Gekommen ist er trotzdem. Hallo Mike.
Ja, guten Abend kann man kaum wünschen, aber im Rahmen der Möglichkeiten dennoch. Hallo zusammen.
Ja, die Cleveland Browns, sie haben 43-13 das Heimspiel gegen die Titans verloren. Zum Glück müssen wir natürlich sagen, war es das Preseason-Game Nummer 5 und es ist noch nichts passiert. Trotzdem werden wir da natürlich heute drüber sprechen müssen, nicht wollen. Arne, es war irgendwie so 19.12 Uhr, 19.13 Uhr, da gab es den ersten Touchdown für die Browns durch Dontrell Hilliard. Austin Seibert hat zwar den Extrapunkt verschossen, aber mein Gott, der Mann ist Kicker und trägt ein Browns-Trikot, das gehört sich ja fast so und gehört zum guten Ton. Ging es dir auch so in dem Moment, dass du wie ich gedacht hast, ja Mensch, das kann ein punktreicher Abend werden, aber halt eigentlich eher mit umgekehrten Vorzeichen?
Ja, ich habe noch so gedacht, armer Daniel, sein 18-13. Tja. So ein Low-Scoring-Game werden wir nicht sehen. Und weißt du was? Ich habe recht behalten. Es war kein Low-Scoring-Game, weil wir richtig auf den Arsch gekriegt haben. Richtig hoch sogar. Ja, ich habe schon gedacht, vielleicht war das auch Gift, dass irgendwie dieser erste Drive gleich so geklappt hat. Erster Drive der Saison, erster Touchdown. Ja, man könnte noch ein bisschen überheblich sagen, ah ja, Extrapunkt. Bei einem der nächsten vielen Touchdowns wird er schon mal einen treffen. Ja, und dann war es ja auch schon irgendwie vorbei mit der Herrlichkeit. Ne? Also das sagt man ja oft so. Man hat 10 bis 15 Snaps vorgescriptet, das lief. Wobei, rein theoretisch hätte es ja auch schon mit der großen Katastrophe losgehen können. Also eigentlich muss der allererste Snap schon eine Interception sein für die Titans. Dann haben wir aber gedacht, ach, kleiner Wachrüttler, jawohl, jetzt super da. Und dann ging es dahin. Tja, was soll man sagen? Herzlich willkommen in der Realität. Ne? Das war 9 Monate lang eine wunderschöne Schwangerschaft der Hoffnung. Dann setzten unvermittelt starke Presswehen ein. Und ich hoffe, dass wir nicht künftig nachts alle 2 Stunden mit dem Fläschchen ausrücken müssen.
Ja, Mike, wir haben dieses Mal ganz, ganz, ganz viele Fragen bekommen und ich glaube, wir hätten sie eigentlich lieber bekommen, diese ganz vielen Fragen, wenn die Browns haushoch gewonnen hätten, aber gut, dann gäbe es wahrscheinlich auch gar nicht so viel zu diskutieren. Erstmal vielen Dank für eure Fragen da draußen. Es kann sogar heute zum ersten Mal echt sein, dass wir die ein oder andere Frage rauslassen müssen, weil es leider nicht anders geht. Seht uns das bitte nach. Teilweise überlappen die sich auch ein bisschen, sodass ihr wahrscheinlich vielleicht doch eine Antwort auf eure Frage bekommt. Biedermeier hat gefragt, ich finde zwei ganz konkrete Fragen, die absolut passen und die dritte noch umso mehr. Erstens, warum? Zweitens, wie? Und drittens, the fuck, diese Strafen?
Ja, das fasst glaube ich, so ein bisschen den ersten Eindruck von allen Browns-Fans und Beatwritern. Das Faszinierende ist ja auch, dass es wirklich keiner hat kommen sehen. Also Jake Burns, all die Experten, es sind wenige, die jetzt aus den Ecken kommen und sagen, ich hab's euch ja gesagt. Ne? Es sind alle schon in einem generellen Schockzustand, weil es sah alles super aus. Wir sind auch ohne Verletzungssorgen da rein, im Gegensatz zum Gegner. Das haben wir auch vorher analysiert. Ne? Wir sind fit in dieses Spiel gegangen. Das heißt, die Gründe, ja, die werden wir jetzt natürlich Stück für Stück durchgehen. Das ist natürlich am Ende eine Summe von ganz vielen Sachen, die wir aber auch nicht bis ins Letzte mit der Sicherheit ansagen können. Also einige Dinge schon, bei anderen müssen wir noch ein paar Wochen abwarten, ob das wirklich ein Tagesformthema ist oder ein langfristiges Problem. Aber das Letzte ist, glaube ich, natürlich das eklatanteste Thema. Ne? The fuck, wie kann man für über 180 Yards 18 Strafen kassieren? Rekord seit 1951, wenn ich mich nicht irre. Also damit ja, hat keiner von uns erlebt, möchte ich behaupten. Das ist eigentlich unerklärlich. Und wenn wir über Strafen sprechen, ist es natürlich, tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich erinnere mich ans letzte Jahr und einer unserer ganz großen Kritikpunkte an Hugh Jackson war immer die fehlende Disziplin, dieses Laissez-faire-Prinzip, das zu viel Disziplinlosigkeiten führte. Und wir haben immer gesagt, ne, das passiert mit einem Coach, der ein besseres Handling hat, passierte das nicht mehr. Und die Art der Strafen, die wir gestern gesehen haben, beginnt bei Greg Robinson, der einem Spieler ins Gesicht tritt. Völlig unverständlich. Geht weiter mit Myles Garrett, der auch durchaus eine Ejection umgangen ist, gerade so noch, der mit einem Faustschlag um sich hergeht, über zu einem Devereaux Lawrence, der fuck you zu einem Referee sagt. Da fragt man sich, was mit den Leuten ernsthaft sind Profis, wie das passieren kann. Und da bin ich noch nicht bei den Fehlern, bei den Holding-Penalties, die im zweistelligen Bereich waren. Es ist nahezu unerklärlich, wie ein Team, das eigentlich es gut im Rhythmus gehalten, auch in der Preseason, da gab es ja diese Probleme jetzt erstmal nicht, wie die so eskalieren kann. Arne wird, ich glaube, das Thema Übermotivation spielt eine Rolle. Ich sehe das anders. Ich glaube, das ist auch eine Rolle des Coaches, da die Übermotivation einzufangen. Aber das ist leicht ein Erklärungsansatz, den ich aber nicht so wirklich gelten lassen möchte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, nee, also das kann nicht alles sein. Um mal weiterzumachen, Thomas hat nämlich auch nur gefragt, echt, das geht ja quasi so ein bisschen an Biedermeier über. Frage von Sveninho27, der nämlich auch meinte, diese Strafen waren der Wahnsinn, fehlte ein wenig IQ. Anne, jetzt hat Mike das ja auch gerade schon angesprochen mit Lawrence, dass er den Schiedsrichter beleidigt. Ich hatte gestern nämlich auch das ein oder anderen Mal so den Eindruck in der Szene, dass das nicht nur Übermotivation ist, sondern dass das teilweise auch einfach nicht wirklich intelligent ist, wie die sich da auf dem Feld verhalten. Also als wenn du da, ich will jetzt gar nicht mal sagen, eine wilde Horde hast, die keine Führung hat oder nicht organisiert auf dem Feld steht, aber die einfach mental ganz, ganz weit drüber ist über dem, was du eigentlich auf dem Footballfeld zeigen musst.
Ja, das war so Teenie-Gehabe, ne? Also
ja, genau, das passt
so
gut.
So weit denken, wie ein Schwein springt und auch eine gewisse Grundüberheblichkeit dabei irgendwie auch, also auch mangelnder Respekt vor Referees, Gegnern und so weiter, ja. Und das habe ich schon irgendwie so, ne? Vorher haben sie halt immer gesagt, ja, wir labern zwar, aber wir werden es dann auch auf dem Platz untermauern und dann kann man auch daher reden. Haben wir letztens noch gesagt, ne? Demarius Randall und so hatte das natürlich immer propagiert. Und gestern, ja, war große Fresse und wenig dahinter. Also, und auch gerade, was mich aber völlig gewundert hat, dann irgendwie, ja, ne, also es sollte jetzt ja die große neue Culture da sein, dass sich davon auch Leute, also aus meiner Sicht, haben anstecken lassen wie ein Myles Garrett, den ich jetzt für alles andere als schlicht halte und den ich auch aber ne, nicht so als Hitzkopf bisher erlebt habe, das ist ja selbst der, also jetzt, klar, es war nicht wirklich mit der Faust und das hat ihn wohl auch davor gerettet, ejected zu werden, aber überhaupt da auch den Schlag auszuführen, ob es jetzt mit der Faust war oder nicht, ne, also das war jetzt so einer, wenn ich von den 46 Aktiven mir hätte drei aussuchen müssen, denen ich nicht zutraue, sowas Dummes zu machen. Ich glaube, Miles wäre bei den dreien, die ich setze, der auf gar keinen Fall dabei gewesen. Und selbst der macht dann sowas, ne? Also das hat irgendwie, ja, schon irgendwie macht sprachlos auf eine gewisse Art und Weise. Sind wir natürlich nicht, weil es wäre kontraproduktiv für einen Podcast, wenn man sprachlos ist. Aber ja, was soll man dazu sagen? Ne? Die Frage, die wieder mal gestellt hat, die erste ist ja die, die ich auch einem bekannten deutschen Football-Experten auch gestellt habe, der auch zu Fragen aufgrund hatte, auch sich selber, warum? Warum? Ja.
Ja, kommen wir, oder Mike, sonst?
Nee, ich wollte eigentlich nur, also was mir halt jetzt im Nachhinein noch ein bisschen ins Frage kam, weil das sieht man nun mal auch bei eigentlich allen Football-Dokumentationen, die läuft das eben, gerade wenn ein Coach merkt, das Team ist ein bisschen drüber und das jetzt vielleicht vor dem Spiel nicht so ganz gemerkt hat, dann muss er sich halt eigentlich das Team so nach dem ersten, zweiten Drive, wo man merkt, ne, es geht los, zusammenholen, runterholen. Und das hat halt nicht funktioniert. Es hat auch nicht in der zweiten Halbzeit funktioniert. Und ich frage mich halt, ob Freddy das, ob er überfordert war mit der Situation, ob er es nicht gesehen hat oder ob das Team eben nicht ernst nimmt. Kann alles Mögliche sein. Ne? Aber er hat es halt nicht geschafft, das Team aus dieser Übermotivation und diesem ja, Fehlverhalten, generellen Fehlverhalten, das das ganze Team an den Tag gelegt hat, disziplinarisch runterzuholen. Und das ist bedenklich, muss man sagen. Ne? Freddy ist so. Zwar eher der Kumpeltyp, aber doch mit einer gewissen natürlichen Autorität, die ich eigentlich an ihm sehr mag. Aber das wirft halt Fragen aus, ob das reicht, um ein Team, das jetzt, wir sind verdammt jung, eines der jüngeren NFL-Teams, ob das reicht, um dann ein Team, wenn das in diesem Modus ist, da wieder rauszuholen. Und das wird halt ganz wichtig jetzt für die nächsten Wochen zu sein. Nicht mal so sehr, ob wir vom ersten Spiel an so diszipliniert sein werden. Das wird wieder Momente geben, wo das passiert, aber ob man es schafft, im Verlauf eines Spiels Ruhe reinzubekommen. Und das ist gestern überhaupt nicht gelungen. Und da muss man tatsächlich den Coachings dafür ankreiden.
Ja, dazu haben wir auch Fragen bekommen. Also einmal Digital Veteran gefragt, wann wird Kitchens durch Hugh Jackson ersetzt? Ist ja durchaus möglich. Der hat ja momentan
Die
keinen Job.
Frage hast du ihn noch runtergeschoben.
Na, das ist eigentlich mein zweiter Account. Habt ihr das noch nicht gemerkt?
Ja.
Und Peter Schorn, der hat nämlich dann eine Frage zur Pressekonferenz gestellt. Das habt ihr ja auch schon gestern Abend gleich gesagt, ähnlicherweise, dass ihr da etwas enttäuscht gewesen seid. Denn er fragt, was sagt ihr zu den Aussagen von Kitchens nach dem Spiel? Also ich hätte mir mehr erhofft als, es war nur ein Spiel, die Welt endet nicht heute Nacht. Klingt da jetzt schon nach Durchhalteparolen. Und dann fragt er halt auch noch zur O-Line, Trent Williams, da können wir später zu sprechen, weil da haben wir vier, fünf Mal die Frage bekommen, ob man jetzt für ihn traden sollte. Aber vielleicht erstmal zu Kitchens, Arne.
Ja, Freddy ist halt Freddy, ne? Habe ich ganz oft gehört während der Offseason. Und man selber hat ihn ja auch, also man mag ihn ja, weil das ist so ein lustiger Vogel, ne? Der trägt immer ein cooles Cap und immer einen coolen Browns-Pulli und ist so einer, den man sich gut neben einem an der Theke vorstellen könnte. Und das haben aber halt auch die Spieler ganz oft gesagt. Die haben nicht gesagt, Coach Belichick ist so und so, ja, Freddy ist halt so, ne? Also vielleicht ist das auch so ein bisschen, warum es zu so einer Disziplinlosigkeit dann kommt, weil die den auch nicht so 100% ernst nehmen. Also ich glaube schon, dass sie ihn irgendwo ernst nehmen, aber vielleicht nicht so ernst. Und das ist natürlich jetzt eine gefährliche Sache, wenn das so weitergeht. Jetzt ist es wirklich, jetzt kann ich dieselbe Phrase dreschen, es war jetzt mal ein Spiel, aber so mit diesem einen Spiel und dem der wirklichen völligen Ernüchterung sind natürlich auch ganz viele Sachen, die ja nicht nur ein Tag oder ein Spiel war, jetzt erstmal in einem Licht, wo man denkt, Freddy, die Starter die ganze Preseason eigentlich mehr oder weniger rauslassen, außer Baker Mayfield, der ja offensichtlich Stress geschoben hat, dass er aber auf jeden Fall spielen will. War das so schlau? War das, wie du am Anfang gesagt hast, so wahrscheinlich aus Jux, so Preseason Game 5? War das vielleicht so die Generalprobe, die ab und zu mal daneben gehen muss, weil man sie bisher überhaupt nicht simuliert hatte? Auch die Defense hat ja nie so richtig komplett zusammengespielt. Ich glaube, eine Serie war Myles Garrett nur mal in Spiel 3 irgendwie mit dabei. Ne? OBJ hat überhaupt nicht gespielt. Dann kam natürlich auch noch Verletzungspech dazu, nicht nur bei der O-Line, denn am Anfang, und was man gesagt hat, ja, so die Sicherheitsoption für Baker, wenn es mal nicht läuft, war auch letztes Jahr ja dann tatsächlich oft schon Rashard Higgins. Der war es, glaube ich, meine ich, auch jetzt am Anfang, hat der Plays gemacht, relativ zügig, war dann verletzt und musste auch noch runter. Da kam dann irgendwie so alles zusammen und da hatte Freddy zumindest jetzt während des Spiels überhaupt gar keine Antwort und richtig schon eben nochmal gesagt, auch nach dem Spiel erstmal nur Dampfplauderei, Durchhalteparolen, aber nichts irgendwie Substanzielles. Andererseits hoffe ich dann mal, dass das Substanzielle sich aufgehoben wurde für die Mannschaft, weil das ist wichtiger, als jetzt die Öffentlichkeit zu befrieden. Aber ja, erstmal Bullshit und es wurde halt oft genug auch angedeutet in der Offseason. Wir haben es. Keiner hat so hören wollen. Bob Wiley hat es gesagt. Ich meine, Chris Mortensen hat mal gesagt, dass ja nur Source gesagt hat: Oh, Freddy Head Coach, dem traut eigentlich in der NFL nicht mal einer zu, dass er den Koordinator hinkriegt. Ja, da hat man nur milde drüber gelächelt und gedacht: Ja, wer weiß, vielleicht war halt Freddy einfach so der Kumpeltyp, den man brauchte und. Das eigentliche Headcoach-Gedöns hat ein erfahrener, langjähriger, ehemaliger Headcoach und Koordinator wie Greg Williams, der auch viele Schwächen hatte, vielleicht dann doch ganz gut hingekriegt. Vielleicht war es keine gute Entscheidung, wobei es klar war, dass er gehen musste, weil er einer von Hughes-Männern war, Kenny Sampisi zu entlassen. Das hat ja Bob Wiley gesagt, dass eigentlich das, was Freddy sich auf die Fahne geschrieben hat oder andere ihm auf die Fahnen geschrieben haben, eigentlich Sampisi war. Der da den guten Job mit Baker gemacht hat als Quarterback-Coach. Viele, viele Fragen, die sich jetzt haben wir noch eine etwas längere Pause, bis nächsten Montag stellen werden und die sich auch der eine oder andere anhören muss.
Mike, ich habe nämlich in der Halbzeit schon gedacht, und da sah es ja nun noch nicht so ganz verloren aus. Jetzt wünsche ich mir in der Kabine eigentlich so einen Greg Williams als Defensive Coordinator, der das ganze Team einmal so richtig schön zusammenscheißt, damit sie aufwachen. Fehlt vielleicht einfach auch genau diese Person für solche Momente. Weil, wenn man guckt, also so ein Steve Wilks und ein Todd Monken, den traue ich das jetzt nicht unbedingt zu. Und naja, gut, die Positionscoaches sind dann halt auch wieder die Positionscoaches. Die haben ja vielleicht auch nicht so einen Einfluss auf das gesamte Team. Und ja, ein GM, John Dorsey, der ist ja auch während des Spiels anders am Team dran als ein Coach. Also der kann es ja eigentlich auch nicht machen.
Ja, da ist was Wahres dran. Der Gedanke kam mir sehr ähnlich, gerade weil wir hatten natürlich den Luxus letztes Jahr mit Hard Knocks schon zu sehen, wie Greg Williams da wirklich mal seine Defense wachgerüttelt hat. Man hat dann auch die Energie gesehen, die meiner Meinung nach der Defense gestern auch komplett abging. Das war das, was ich an Greg Williams geliebt hat. Der hat mit seinem Team mit einer unfassbaren Energie spielen lassen, manchmal auch ein bisschen drüber, aber die hat zum Beispiel der Defense auch gestern gefehlt. Und ja, es kann sein, dass das ein Thema ist. Ich bin mir halt, also meine Theorie wäre jetzt aktuell so ein bisschen, dass Freddy Kitchens der perfekte Coach ist, wenn es einmal läuft. Der so, ne, ein Team, das hat man auch letztes Jahr so ein bisschen gesehen, wenn einmal der Lauf beginnt und es läuft und es ist eine positive Stimmung, der dann genau der Richtige ist, der aber jetzt eben noch nie eine Krisensituation in einem höheren Level mitgemacht hat. Und das ist jetzt seine Bewährungsprobe. Also ich bin ganz weit weg davon, ihn abzuschreiben oder sogar auch ehrlich gesagt anzuzählen. Es ist ein heftiges Spiel gewesen. Es ist natürlich auch ein mega Rückschlag gewesen. Und jetzt werden alle mit Argusaugen auf ihn schauen. Eigentlich eine Situation, die ich gern vermieden hätte, weil ich den Fokus lieber auf dem Spielfeld als neben dem Spielfeld sehe. Aber jetzt sind wir eben vor genau der Situation. Wir werden nächste Woche gegen die Jets das natürlich ganz genau beobachten, ob das wieder so ein schlafmütziger Auftritt ist, wieder so eine gewisse Arroganz zu sehen ist. Und dann ist Freddy jetzt in der Pflicht, das in dieser Woche einzufangen, die richtigen Maßnahmen zu treffen. Ich traue ihm das absolut zu, also in den Meetings. Mir ist auch ehrlich gesagt relativ egal, was er in Pressekonferenzen sagt. Die waren letztes Jahr immer schrecklich, die Pressekonferenzen. Also die besten waren auch die von Greg Williams, ehrlich gesagt immer. Weil dem ist immer egal, was er der Presse sagt. Das ist bei Freddy jetzt ja, wahrscheinlich auch nicht ganz so. Jetzt nach seiner ersten Niederlage war er da halt sehr schmallippig. Aber das war Baker ehrlich gesagt auch. Also selbst Bakers Pressekonferenz war sehr, sehr schmallippig von seiner Natura her. Das war ungewöhnlich. Dementsprechend, ja, ich glaube, wir haben jetzt schon einiges über das Coaching geredet, aber worüber wir halt noch sprechen müssen, ist, wenn man dann aufs jetzt abseits dieser Disziplinlosigkeiten, ist ja das Thema, was auch Freddy als Playcaller gemacht hat. Das ist für mich eigentlich die wichtigere Entwicklung, weil das war ja der Kern dessen, warum wir nur 13 Punkte erzielt haben. Das war ja ein ganz eklatanter Fehler im Playcalling und im Playdesign, den Freddy da gemacht hat und nicht revidiert hat. Das ist fast genauso bedenklich wie die Disziplinlosigkeit.
Ja, dann steigen wir da vielleicht ein, weil da hat Basti 86 nämlich auch zu gefragt. Wie kann es sein, dass man nach einem solchen ersten Drive so auseinanderbricht? Es wirkte, als hätten sich viele Spieler, unter anderem auch Garrett, nicht unter Kontrolle. Das haben wir gerade schon besprochen. Wurde das Spiel zu leicht genommen? Nun war der erste Drive ja so, dass die Spielzüge ja im Grunde feststanden. Das war ja so designed. Aber Mike hat es ja angesprochen, Arne, man hatte danach nicht gerade den Eindruck, dass von außen ein Playcalling passiert, das auch irgendwie dem Team hilft oder auch Baker Mayfield irgendwie hilft. Auch gerade in dieser Situation, dass die Offensive Line, da werden wir auch gleich drüber sprechen, nicht gerade eine Unterstützung für einen Quarterback zu sein scheint in diesem Jahr. Es war letztes Jahr halt anders. Da war auch ein Freddy Kitchens der Playcaller. Was ist so dein erster Eindruck daraus, was da so eklatant schiefgelaufen ist?
Ja, irgendwie ist Baker den Ball nicht losgeworden oder das Ei oder wie auch immer. Ne? Und es ist jetzt eben die Frage, woran lag das? Und, oder woran liegt das insgesamt? Ist eben Freddy zwar der Game, am Game Day der Playcaller, aber der Gameplan eben komplett anders? Das war ja das, was jetzt so zwischen den Zeilen angedeutet wurde, dass der Gameplan im letzten Jahr angeblich maßgeblich dann von Sempisi auch mitentwickelt wurde. Ist Baker einfach irgendwie ein bisschen träge oder meint er, er kann noch das auch irgendwie anders regeln? Er muss gar nicht irgendwie schnelle, kurze Sicherheitsdinger machen. Da schwirren einem viele Gedanken im Kopf rum. Ne? Und, aber wie gesagt, es war jetzt ein Spiel. Aber ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass er nie Zeit hatte. Man hat das ja manchmal gesehen, wie er dann noch rumgetänzelt ist oder, ne, ja, kamen die Leute nicht so, hat man jemanden wie Odell, der ja auch bei Slants unheimlich gefährlich ist, der auch ja in der Vergangenheit oft aus so kurzen Dingern noch viel rausgeholt hat, indem man dann auch mal noch den einen oder anderen ausgetanzt hat. Landry kann das ja eigentlich auch, da kam nichts, ne, oder ja, im Endeffekt Montag abwischen, abwarten, Montag gespannt sein und dann wird man ja eine Tendenz sehen, ob das jetzt das ist, was man macht, grundsätzlich oder nicht. Also Monten ist natürlich jemand, der vielleicht auch auf was anderes setzt, ne?
Ja, das ist eigentlich ja das Interessante. Ich hatte jetzt auch nochmal eben die Snapcounts gesehen, die bei Dogs by Nature veröffentlicht wurden. Und da sieht man auch wieder, was für mich völlig unverständlich nicht gemacht wurde. Zum Beispiel, man hat gemerkt, spätestens nach der Ejection von Greg Robinson hattest du ein riesen Tackle-Problem, also mit beiden Offensive Tackles. Warum man da nicht mehr aus zwei Tight End Sets gespielt hat, um einen zusätzlichen Blocker zu haben, gerade mit Demetrius Harris. Harris hat am Ende 13 Snaps. Also ja, der kann nicht fangen, wissen wir. Den einzigen Ball, den er bekommen hat, hat er fallen gelassen. Aber der ist zumindest ein Blocker.
Ich war schockiert bei den 13 Snaps, weil ich gefühlt gedacht hätte, du hättest gestern mindestens 14 Mal nach schlechten Aktionen von ihm seine Entlassung gefordert.
Stimmt, das stimmt tatsächlich auch. Also ne, ich will jetzt auch, das hat jetzt aber nicht mal damit, ich rede jetzt eher über das Scheme tatsächlich. Ne? Also wie kann ich als Playcaller, wenn ich merke, meine beiden Tackles bekommen es nicht hin, ich bekomme permanent Druck auf Baker. Warum gibt es da kein Adjustment, wo ich sage, okay, dann stelle ich da noch einen weiteren Tight End hin. Warum, es müssen ja nicht immer drei Wide Receiver Sets sein, aber das hat man relativ stur durchgezogen. Es hat nicht funktioniert, muss man auch nochmal sagen. Ja, man hat ein bisschen Yards produziert, aber ganz häufig eben ne, durch die 1 gegen 1 Situation gab es ein Penalty. Da gibt es Maßnahmen und wie man es macht, das haben die Titans gezeigt. Ne? Die Titans haben ihre Wide Receiver blocken lassen, mit, unter anderem für einen Großteil des Spiels, um eben den Druck von den Tackles wegzunehmen. Wir haben das nicht hinbekommen und das war eben auch eins meiner ersten Takes, wo ich wir wurden heute ganz klar outcoached von Mike Vrabel, der das natürlich toll gemacht hat, also ne, im Maßstab dessen, was wir geliefert haben. Aber ich kann mir halt nicht erklären, warum wir versucht haben, extrem viele lange Spielzüge anzusagen, die wirklich eigentlich mehr als 3 Sekunden in der Entwicklung brauchen, weil erst ganz hinten nach 30 Yards die Spieler frei werden und warum man das permanent gemacht hat. Wenn man merkt, heute bekommen wir nicht die Zeit in der Pocket und da gab es keine Adjustments. Das hat man bis ganz zum Schluss durchgezogen. Das Resultat waren dann im 4. Quarter auch die Interceptions, muss man auch sagen. Da ging ein ganz großer Teil für mich auf das Playcalling. Ja, Baker war da auch ungenau irgendwann und genervt. Aber auch das sind Themen, die das ganze Spiel über nicht funktioniert haben. Und ne, da bin ich eigentlich am enttäuschtesten gewesen, dass wir es nicht geschafft haben im Vergleich zum letzten Jahr, wo das so super funktioniert hat, wo wir Freddy immer wieder gelobt haben, wie toll er adjusted und wie super das funktioniert. Das hat man gestern gar nicht gesehen. Wir haben stur diesen Plan A durchgezogen, gemerkt, er funktioniert ist, funktioniert nicht und ihn weiter durchgezogen. Vielleicht ist es auch nur mein Gefühl, vielleicht hat Daniel da ein anderes Gefühl, aber ich war da gestern extrem frustriert darüber.
Nee, also ich hatte die Wahrnehmung auch, dass man hilflos auch einfach wirkte, ne? Also als wenn du halt dafür quasi keinen Plan B hast, sondern du bist irgendwie mit Plan A aufs Feld gegangen, dann ist dieses ganze Konstrukt zusammengefallen in sich, weil dann halt auch so ein Robinson gehen musste und ja sowieso die ganze O-Line auch zu, das ganze Blocking irgendwie sehr wackelig schon schien in der Preseason. Und es machte dann halt nicht den Eindruck, dass man da jetzt irgendwie auch nur halbwegs einen Plan hat, wie das irgendwie aussehen soll, wenn da jemand vom Feld geht. Und das erschreckt mich halt auch so ein bisschen, weil also im professionellen Sport ist es in der Regel ja eigentlich so, dass du schon möglichst alle Möglichkeiten durchspielst, die in so einem Spiel passieren können. Und das schaffst du natürlich nie. Aber eine Möglichkeit, dass vielleicht mal ein oder auch zwei Leute in der O-Line ausfallen und du dann irgendwie sofort auch einen Plan hast, wen du da denn drauf schickst, das habe ich da irgendwie nicht gesehen. Und das hat mich eigentlich genauso geschockt, um mal auch so langsam den Übergang zur O-Line zu machen. Denn Arne, da hatte ich gerade schon gesagt, gab es viele, viele Fragen. Vor allem, ob man jetzt Trent Williams traden soll, aber Commander SH hat zum Beispiel auch gefragt, mir kam es vor, als wären die Tackle das Problem und nicht die Interior O-Line. Kann es sein, dass die Titans, dass der Titans Edge Rush einfach sehr, sehr stark war? Da würde ich nämlich antworten, so ein Edge Rush wirkt halt stark, wenn die Tackle-Position halt auch einfach eine schlechte Leistung bringt, beziehungsweise ja teilweise einfach überfordert war, wie es ausgesehen hat.
Ja, also die Tackle waren das Problem. Jetzt ist gerade gemeldet worden, also Greg Robinson wird keine Suspension kriegen. Da muss man jetzt überlegen, ist das gut oder schlecht? Doch, es ist erstmal gut, weil dann kommt man nicht in die Verlegenheit, wenn Lamb verletzt ist, irgendwie noch wieder was mit Hubbard zu versuchen. Also Hubbard fand ich, es ist immer irgendwie ein bisschen blöd, wenn man auf einen sich rauspickt, ne? Aber Hubbard fand ich dermaßen unter aller Kanone. Auf den ging so viel gestern. Der dürfte eigentlich im nächsten Spiel, hat er eigentlich, ja, weiß ich auch nicht, nichts auf dem Feld zu suchen nach der Leistung. Ja? Jetzt könnte man sagen, ja, gerade deswegen muss er sich jetzt mal beweisen, dass er es anders kann. Aber das war mit Abstand der Schwachpunkt. Ne? Im Vorfeld, was haben wir wochenlang über Wright gehabt? Schwadroniert hier, ja. Also Kusch ist mir jetzt nicht aufgefallen. Und nicht aufgefallen heißt schon mal für mich immer erstmal, das war okay. Ne, weil mehr Kompetenz habe ich da nicht. Mir fällt halt auf, wenn es an einem ständig alles vorbeigeht. Ja? Und das war nun mehr als eindeutig gestern der gute Herr Hubbard. Greg Robinson, ja, hat irgendwie natürlich auch seine obligatorischen Strafen immer mal kassiert, wobei also für den einen Block, den er da gesetzt hat, da muss ich wirklich dann auch mal sagen, wir brauchen nichts auf die Unparteiischen schieben. Ja? Aber in zwei, drei Situationen, und das war eine davon, hat mir auch wirklich jedes Verständnis für den Call da gefehlt. Also wenn das illegaler Block war von ihm, ja, weiß ich auch nicht. Das war natürlich eine Katastrophenentscheidung. Deswegen waren jetzt manche Strafen auch nicht berechtigt, speziell für Robinson, aber Hubbard, um Gottes Willen, also das, da kann man wirklich nur hoffen, also, und es ist richtig bitter, es gab ja schon mal diese Gerüchte, bevor er dann auf IR gegangen ist, dass man mit Forbes zum Beispiel auf Right Tackle plant, hoffentlich, 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 aber der, nach 8 Spielen kann er erst kommen und da muss er sich vielleicht ein bisschen eingewöhnen. Aber wer ist denn da? McGray ist, glaube ich, für ihn reingekommen auf Right Tackle. Und also schlechter als Hubbard hat das auf gar keinen Fall gemacht. Und das ja eigentlich ohne Vorbereitung mit der Mannschaft. Also da würde ich, es wäre mir völlig egal, den würde ich beim nächsten Mal oder mindestens die Woche im Training da jetzt als ernsthafte Option erstmal testen.
Fand ich auch, ja. Also gerade sein erstes Play war ja auch ein guter Block. Da fand ich nämlich schon gut, okay, da kommt psychologisch gut rein, der Junge.
Ja, Pancake danach direkt.
Ich würde ihn jetzt auch erstmal ins First Team stellen. Mike, wie siehst du das?
Ganz genau so. Also muss man natürlich abwarten. Das ist natürlich jetzt ganz frische Eindrücke und ohne wirklich Vorbereitung. Aber Hubbards Leistung war fast schon absurd schlecht. Also ich glaube, er hat fast einen Franchise-Record an Holding-Penalties verursacht, abgesehen davon, dass er auch noch den Safety zugelassen hat. Er hatte gegen Cameron Wake nicht den Hauch einer Chance. Und bei aller Liebe, der Mann ist 37, der Cameron Wake. Und der ist ihm da regelmäßig einfach an ihm vorbeigelaufen. Das war absurd zuzuschauen. Und das war auch das, was wir, da muss ich sagen, erinnern wir uns an die Preseason. Das hatte Hubbard auch im Spiel gegen die Buccaneers schon gezeigt. Also wirklich eklatante technische Schwächen, wodurch Speedrusher wie Cameron Wake einfach an ihm mit dem Speed vorbeilaufen, ohne gefühlt berührt zu werden. Und das ist eine Tendenz, die hat sich hier nochmal bestätigt und macht mir massive Sorgen. Weil das natürlich etwas ist, was Teams in Zukunft unfassbar ausnutzen können. Dann stellst du den Speedrusher immer schön gegen Hubbard und der läuft dir fünfmal im Spiel mindestens an ihm vorbei. Das muss man beobachten. Ich glaube, er wird trotzdem starten. Also ich glaube nicht, dass man jetzt so eine komplette Overreaction macht. Aber er ist angezählt. Und er ist auch angezählt, weil er immer noch fürstlich bezahlt wird von den Browns. Also er hat wirklich jetzt keinen günstigen Vertrag bei uns. Da ist diese Leistung kaum zu erklären, muss man ehrlich sagen. Und es war einer der ganz großen Gründe, warum es natürlich offensiv dann nicht funktioniert hat. Denn die Drives, die dann mal ein bisschen liefen, wurden ja eben durch die vor allem Holding-Penalties komplett zerstört. Dazu, wie gesagt, das war ja diese Stat, die uns ein bisschen verwirrt hat. Die habe ich heute bei uns mal in die Gruppe reingestellt, dass er angeblich nur bei 29% der Snaps Pressure erfolgte nach 2,5 Sekunden oder vor 2,5 Sekunden besser gesagt. Und das ist ja an sich ist das kein schlechter Wert. Der Durchschnitt liegt da ungefähr bei 50%. Der Eindruck live war ein anderer. Ich glaube, da sind wir uns auch wieder einig. Also ich habe nicht gesehen, dass die Pocket hier immer extrem lang gut gehalten hat. Und in den Spielen, dann war es halt ein relativ schlechter Playcall. Aber diese O-Line ist jetzt nach Stand heute eine der schlechtesten 5 Offensive Lines der Liga. Das ist ein Problem. Man hat auch gesehen, das Laufspiel mit nur knapp über 4 Yards per Carry lief auch eher mäßig. War okay, also man kann jetzt Chubb nicht mal einen Vorwurf machen. Aber es war auch ein Grund dessen, dass wir selten längere Drives hinbekommen haben. Und das killt dich. Das limitiert dich auch ganz stark in der Play-Calling. Und das führt natürlich zu der Frage, was kannst du jetzt, wo die Saison begonnen hat, in diese Offensive Line noch richten? Vielleicht kann man Bob Wiley nochmal zurückholen.
Zum Beispiel, ja. Aber die Fragen haben wir auch konkret bekommen, nämlich von Basti86, der fragte, wie kann diese O-Line verbessert werden? Und dann gibt es halt ganz, ganz viele, die halt ein Fragezeichen stellen, so wie Silas oder auch Peter Sean oder ich glaube, Herr Brumer war das auch noch, die halt alle fragten, ja, Trent Williams, soll man ihn jetzt holen? Und irgendjemand fragte dann auch noch ganz konkret, und wo liegt da bitte denn die Schmerzgrenze? Weil wenn jetzt die Browns versuchen würden, ihn zu holen, dann wäre ja wahrscheinlich auch die Reaktion, naja, dann legt uns dafür mal ordentlich was auf den Tisch, weil ihr habt ja Bedarf, Arne.
Ja.
Oder wäre das sogar jetzt wirklich so eine absolute Overreaction?
Also da glaube ich wirklich, da hätte ich jetzt Angst, dass man, also heute sollte man da vielleicht nichts verhandeln, dann wäre die Gefahr, dass man überbezahlt vielleicht ein bisschen hoch. Zumal auch, ja, nee, also jetzt direkt würde ich es noch nicht machen. Ich würde jetzt erstmal gucken, abwarten, was Lamb wirklich hat. Ist jetzt zum Beispiel auch eine Sache. Vielleicht eben auch, was ich eben schon gesagt habe, so ein bisschen mal abwarten. Da wird es ja schon eine Tendenz geben, wie läuft die Reha oder wie läuft das, was bei Forbes war. Ja, also was für Möglichkeiten haben wir? Das Problem ist ja der Right Tackle. Ja. Robinson muss man jetzt erstmal gucken, aber haben die nicht schon First Rounder abgelehnt für ihn, die Redskins? Ja, also vielleicht hätten wir sogar eine Chance hinzukriegen. Das ist ein NFC-Team, ne? Das kriegt man ja immer wieder mit. So, die würden vielleicht sogar noch eher einen Deal mit den Browns machen, als eben mit irgendwas anderem aus der NFC. Aber ja, ob das jetzt das große Allheilmittel wäre, ich weiß es nicht. Dazu ist mir auch noch zu wenig jetzt dieses eine Spiel. Aber und dafür, man hat jetzt ja immerhin mit Teller und McRae auch zwei Leute sich ertradet. Dann lass uns doch erstmal gucken, wie die ich glaube, die waren die überhaupt eine Woche da jetzt oder 10 Tage maximal, ne? Was die jetzt machen, was kann man aus denen machen? Aber jetzt nicht gleich in völlige Panik verfallen und irgendwie völlig überteuert wen holen. Ich würde es noch nicht machen. Aber ich würde auch nicht in Tränen ausbrechen, wenn sie es machen, aber ich würde es nicht anstreben.
Bin ich bei dir. Es wäre insofern auch, also bei aller Liebe, ne? Das wäre ein All-In-Move. Und wenn ich gestern das Team gesehen habe, dann ist das ganz schön weit weg von wir sollten jetzt All-In gehen.
Ja.
Auch vielleicht ein bisschen Overreaction, aber wir sind jetzt nicht an der Stelle, wo wir sagen, wie beispielsweise die Texans jetzt, ne, da laufen demnächst auch viele Verträge von älteren Spielern aus und so weiter, die dann zu teuer werden. Da haben wir halt noch mindestens mal 2 Jahre, bis das soweit ist. Dementsprechend, nein, sollte man, also außer es ist ein vernünftiger Preis, dann immer, aber es gibt auch keine Anzeichen wirklich, dass man Interesse an Trent Williams zeigt. Ich zumindest habe nichts davon gehört, dass es da ernsthafte Annäherungsversuche gibt oder ähnliches. Insofern sehe ich das relativ weit weg. Ich bin auch eher dem Ansatz gut geneigt zu sagen, man hat jetzt Wyatt Teller, der warum auch immer inactive war. Das hat man Freddy ja auch gefragt, warum er mit so wenig Linemen in den Spieltag geht. Er hat auch ein weniger mitgenommen, als es üblich ist. Ein bisschen riskant. Macht er, glaube ich, auch nicht nochmal. Aber auf den sollte man jetzt, den sollte man zumindest genauer beobachten, wobei er halt auch eher Guard ist. Ne? Guard war gestern nicht das große Problem. Da hat Kush sogar noch gegen den Jurrell Casey relativ ordentlich gespielt. Zumindest auch so mein erster Eindruck. Ja, die Tackles sind ein unerwartetes Problem. Ich habe die eben es mittelmäßig erwartet, aber gedacht, das reicht schon. Ich glaube halt auch eher, die Lösung muss darüber gehen, dass wir uns schematisch noch mal ein bisschen anpassen. Dann können wir halt nicht dieses komplette Downfield-Passing in jedem zweiten Play durchziehen, sondern müssen eben über ein rhythmisches Kurzpassspiel kommen, schnell den Ball loswerden. Das hat ja letztes Jahr funktioniert. Ist ja nicht so, dass wir das noch nie gemacht haben. Ja. Freddy wollte gestern so ein bisschen die Vertikale erforschen, was ich gegen diese Secondary ohnehin schwachsinnig finde, weil die haben eine der besten Secondaries der Liga. Aber er hat es probiert, ist damit mächtig auf die Nase gefallen. Und jetzt muss man hoffen, jetzt spielen wir gegen die nächste starke Secondary mit den Jets. Da spielt Jamal Adams und der ist jetzt auch nicht so schlecht. Ich hoffe, man hat draus gelernt und sagt dann einfach, lasst uns die Linebacker attackieren, lasst uns eben Odell im Slot einsetzen. Dann hat man halt dieses große Problem nicht. Dann muss man den Jungs nur zeigen, dass Holding zumindest ein bisschen reduziert wird, ne? Komplett wird es nicht abzustellen sein. Ich glaube, das ist die einzige Lösung. Also eine Overreaction, neue Spieler zu holen in der Saison, eher nein, bitte eher das Scheme anpassen. Und ich hoffe, Freddy kann das und es lag nicht an Sempisi letztes Jahr. Todd Monken kann das ja eigentlich auch. Da bin ich auch noch optimistisch, dass man diesbezüglich gute Anpassungen macht.
Ja, dann arbeiten wir uns vielleicht weiter durch die Offense. Baker Mayfield hat am Ende 25 Completions, 285 Yards, ein Touchdown, 3 Interceptions, ein Rating von 64. Da hat Basti 86 auch zugeschrieben. Ein Baker, der nicht wie ein Baker der letzten Saison gewirkt hat. Arne, inwieweit, jetzt mal überspitzt gefragt, würdest du auch Baker Mayfield diese Niederlage ankreiden? Ich sehe da eigentlich gar nicht viel
Nee,
Schuld bei ihm.
Wir sind ja die ganze Zeit hinterhergelaufen. Und also statistisch, da habe ich selbst, also gefühlt war das gar nicht so, aber statistisch sah der ja bis Ende drittes Viertel richtig gut aus. Da habe ich zwischendurch immer mal bei der Einblendung gedacht, boah, echt hohe Completion Percentage. Gut, Interception und Touchdown, das war so ausgeglichen. Von den Yards her sah das die ganze Zeit danach aus, dass er ein 300-plus-Yards-Spiel macht. Also das, ja, und dann ist es am Ende so ein bisschen komplett zusammengefallen, wobei ich schon auch glaube, dass er auch während des Spiels schon angeschlagen war, also gerade nach dem Safety eingesteckt. Und dafür fand ich das okay, also daran würde ich es jetzt nicht festmachen. Auch wenn mich seine Langsamkeit in der Ballabgabe schon teilweise ein bisschen angenervt hat während des Spiels. Ne? Aber das ist, ja, ist eben die Frage, was da an Playcalls dann einfach auch reinkommt, was er ändern kann, will, darf. Ich habe den nicht so mies gesehen, aber schon natürlich auch nicht so, also klar, auch gerade der erste Drive war eigentlich Bombe. Ne? Ja.
Ich hatte, Mike, so kurzzeitig mal den Eindruck, weil Arne ja schon gesagt hat, dass er teilweise ein bisschen sehr langsam den Ball losgeworden ist. Ah, will er vielleicht mit seinem Selbstvertrauen hier so ein bisschen einen auf Aaron Rodgers machen und die Dinger jetzt quasi so raushauen, wie ihm das gerade obliegt? Hattest du da auch irgendwie so den Eindruck oder meinst du, das ist vielleicht dann noch ein bisschen trügerisch gewesen, weil einfach die Leistung von O-Line und der Druck dann einfach zu groß war?
Ja, die Frage werden wir nicht final beantworten können, weil wir die Playcalls jetzt nicht gehört haben. Meine Tendenz geht dahin, dass er außer bei diesem ersten Drive nie seinen Rhythmus gefunden hat. Und Baker ist schon ein Spieler, der das braucht. Erinnert euch mal letztes Jahr an das Spiel gegen die Broncos, da war das ähnlich, ne? In Mile High, da hat er nie so richtig seinen Rhythmus gefunden und das war auch eins seiner schlechtesten Spiele. Daran hat es mich am ehesten erinnert. Die Leistung war keineswegs katastrophal und wie gesagt, das letzte Viertel blende ich eigentlich aus, weil das hat Arne richtig gesagt, da war er dazu banged up, ne? Also war eindeutig angeschlagen und das ist für einen akkuraten Passer wie Baker einfach ganz entscheidend, dass der Bewegungsapparat funktioniert und das war eben diese leichte oder die leicht fehlende Accuracy, die dann zu den Turnovern geführt hat. Das ist für mich ein Resultat der schwachen Offensive Line, dass er den Ball zu lang gehalten hat. Ich glaube persönlich eher, dass das gewünscht war, dass man eben die Big Plays wollte. Und natürlich auch dieser psychologische Faktor. Man war hinten die ganze Zeit dann und wollte dann wieder mal mit so einem Electric Play einfach ne, den Karren rausholen. Und das geht dann eben an manchen Tagen gut. An manchen Tagen geht das voll nach hinten los. Gestern braucht man nicht drüber reden, was passiert ist. Das wäre jetzt so mein Ansatz, eher zu sagen, ich glaube, Baker wollte dann schon mal wieder ein Zeichen setzen und hat es ein bisschen übertrieben, aber ich glaube auch, dass die Play-Designs darauf angelegt waren, ein Big Play zu generieren. Und das war halt gestern einfach der falsche Ansatz.
Ja, dann hat Michael die Frage gestellt, hat die O-Line oder das Backfield mehr Strafen gesammelt? Das haben wir schon beantwortet, das war eindeutig die O-Line. Aber reden wir da vielleicht noch ein bisschen drüber, sowohl Rushing als auch Receiving. Nick Chubb hatte am Ende 75 Yards bei 17 Attempts, Average von 4,4. Das ist ordentlich, das Spiel. Und im Receiving, ja, da hatte Odell Beckham nachher am Ende 71 Yards, Landry 67 Yards. Das sind halt ja auch unauffällige Zahlen, da war nichts Herausragendes bei. Arne, was hast du aus diesem Spiel mitgenommen? Außer, denn den habt ihr ja gerade schon angesprochen, dass ein Demetrius Harris absolut überfordert wirkte.
Ja, das habe ich ja schon gesagt. Also, was ich ganz eklatant mitgenommen habe, das hatten wir eben schon, ist, dass Chris Hubbard für mich der schlechteste Mann auf dem Platz war und mir wirklich ernsthafte Sorgen gemacht hat. Viel mehr, und das ist ja eben das Überraschende, als es eben der Bright Guard gemacht hat, was das Thema des Sommers war. Kann ich mich nur wiederholen.
Gut, also Arne will mit mir heute nicht über Receiving und Rushing reden. Ah, Mike, dann darfst du.
Nee, du hast das eben schon perfekt auf den Punkt gebracht. Ne? Das war solide. Ne? Die 75 Yard, 4,4 im Schnitt ist ein absolut solider Wert. Die beiden Receiver, ich habe eben gedacht, soll ich jetzt nochmal lamentieren über den Call gegen OBJ? Aber vielleicht ist es auch wieder mit, ne, Vereinsbrille oder Fanbrille. Also ich hätte da jetzt nicht Offensive Pass Interference gegeben. Und das war nämlich nochmal so, wo ich in dem Moment, als er den gemacht hat, dachte, da könnte jetzt sowas wie Momentum nochmal entstehen. So ein bisschen Offensives. Ja? Und das wurde dann auch durch diesen fragwürdigen Call, sage ich mal, doch auch gleich wieder im Keim erstickt. Aber so richtig, richtig was Mieses gemacht haben sie. Da kannst du ja auch nicht sagen, ach, der arme Baker, was wir letztes Jahr manchmal diskutiert haben, da haben sie ihn wieder einen nach dem anderen weggedroppt oder so, ne? Klar, also Njoku hatte nochmal wieder dieses eine Ding über die Mitte, wobei ich den auch ein bisschen hart geworfen fand von Baker. Aber kann man drüber sprechen, an einem richtig guten Tag muss er den halt auch einfach fangen. Aber nee, das Eklatante, was ich mitnehme, ist der Freund Hubbard.
Ja, ich mache nur eine Ergänzung, weil Anna hat es richtig gesagt, an den Receivern lag es nicht wirklich, wobei es mich schon auch gewundert hat, dass am Ende, ja klar, Higgins dann mit der Verletzung bitter raus, da muss man auch hoffen, dass das nichts Schlimmes ist. Wurde ja so ein bisschen quasi am Knöchel erwischt, ne? Das ist immer hässlich und kann ein Weilchen dauern, bis man da wieder komplett fit ist. Damien Ridley spielt, also wir hatten auch nur 4 Wide Receiver, die wirklich eingesetzt wurden, ne? Muss man auch vorher drüber sprechen, man tradet für Tyrann Taylor, setzt ihn dann auch nicht ein. Den anderen Kollegen, den man noch auf Waiver Wire geholt hat, hat man auch nicht eingesetzt. Also mit 4 Wide Receivers dann rumzuspringen, ist auch halt ein bisschen ermüdend. Und wichtiger fast noch, die Titans spielen halt aktuell nahezu keine Rolle, muss man auch sagen. Ne? Joko spielt viel, hat aber auch jetzt nur 6 Targets gesehen, das ist weniger. Er ist jetzt unser dritter Wide Receiver insgesamt gesehen hat, das ist halt für mich zu wenig. Also wenn du so eigentlich einen guten Tight End hast, will ich den öfters sehen, gerade in meinem Kurzpassspiel eingebunden, mal leichte Yards holen. Das hat mich ein bisschen frustriert und es war auch wieder frustrierend, dass die Drops kamen bei den Tight Ends. Das war kein gutes Spiel von beiden. Ja, das ist ein Joko-Ding, war hart geworfen, aber darf er trotzdem fangen aus meiner Sicht als NFL-Receiver, wenn er einer der Besten sein will. Harris kann nicht fangen, das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile absolut klar und so viel zu den Receivern. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Beckham hat mir grundsätzlich gut gefallen. Man hat gesehen, was er kann. Hätte ich auch gern doch, wie du schon sagtest, mehr in Slants gesehen, mehr mit im Kurzpassspiel und dann lass ihn machen. War mir auch ja, einfach zu unkreativ. Dann gab es immer Curl Routes, wo das Play dann automatisch vorbei war. Das war halt sehr, sehr wenig kreativ und sehr wenig auf die Stärken eines OBJ und Landry bezogen.
Aber der war ja auch, ne, also exemplarisch, das hatten sie, glaube ich, auch einmal in Zeitlupe, wo er wirklich lang seinen Gegner richtig gut geschlagen hat, ganz viel Raum hatte, aber der Ball dann auch einfach nicht zu ihm kam. Ne? Also da, ja. Deswegen, das, ich glaube, einmal wurde das sogar richtig nochmal in Zeitlupe eingeblendet. Ne? Und das war ja massiv, also das eigentlich, vermutlich war das ein langer Touchdown, wenn der zu ihm kommt. So, ne? Also dann liegt es dann halt auch nicht am Receiver, sondern an O-Line oder Quarterback, die dann das Ding nicht hinbringen, weil alleine das Ding, wo er so ganz klar seinen Gegner schlägt, sich so frei macht, der Ball kommt, er fängt den, dann hat er da einen Touchdown für 50 Yards und er geht aus dem Spiel mit 127 Yards und einem Touchdown und man sagt, alles klar, top Einstand. Und er hatte seinen Teil getan, das zu machen.
Genau. Ja. Absolut.
Kommen wir vielleicht zur Defense dann. Gab es eine Frage von Mr. Teacher, die war nämlich, warum tut man vor der Saison so, als ob man diesmal ein gutes Team hätte und spielt dann doch wieder wie immer? Die Frage ist ja gar nicht direkt auf die Defense bezogen, die fand ich aber so treffend für eine Positionsgruppe, nämlich für die Defensive Line. Denn da wurde uns ja schon angekündigt, dass wir eigentlich an Superlativen, das kaum zu beschreiben ist, was John Dorsey da zusammengesammelt hat. Und nun war es aber eigentlich über größten Teil des Spiels so, dass dieser Pass-Rush eigentlich absolut non-existent war teilweise. Morgan Burnett dann, glaube ich, irgendwann mal den Bann gebrochen hat, aber ich glaube auch sogar schon im dritten Quarter und dem Safety gelungen ist, Und dem Safety ein Sack gelungen ist, so rum. Und ja, gut, dann hat irgendwie Myles Garrett nachher noch 2 Sacks gesammelt. Und ich glaube, Ogunjobi hat auch noch irgendwie einen geschafft. Aber das war dann auch letztendlich alles nicht mehr ausschlaggebend, um irgendwie Einfluss auf die Partie nehmen zu können. Mike, war das vielleicht eine Leistung einer Defensive Line, die sich selber so gut gesehen hat, dass sie sich das auch einfach ein bisschen zu einfach vorgestellt hat?
Nee, würde ich glaube ich in dem Fall nicht. Ich glaube eher, die Defensive Line war sogar massiv frustriert, was man dann eben bei Richardson und Olivier Vernon mit den Strafen jeweils auch gesehen hat. Nicht Olivier Vernon, sondern Myles Garrett mit der Strafe gesehen hat. Ich glaube, zum einen haben die Titans es relativ gut gemacht gegen uns. Ne? Viel Play-Action, damit im Prinzip das Ganze so ein bisschen torpediert, dass jetzt nicht dieser klassische Pass-Rush kam. Und ich war auch enttäuscht von der reinen Produktion. Also ja, am Ende stehen 4 Sacks, aber bei aller Liebe auch die 2 Sacks von Myles Garrett. Der eine war ein falsches Playdesign von den Titans, den brauchte nur kurz antippen. Und die waren auch alle sehr spät und spielten nicht mehr die ganz große Rolle. Also das, du hast schon richtig gesagt, ne, diese 4 Sacks blenden da ein bisschen. Man hat es nicht so wirklich geschafft, disruptiv die Line zu zerstören. Und das konnte man denn, das muss ich auch nochmal sagen, kein Starting Left Tackle Taylor Lewan bei den Titans. Auch der Right Guard Pam Field ist ausgefallen. Man hatte also quasi wirklich gegen eine maximal geschrumpfte Truppe da gespielt und das Duell am Ende verloren. Woran das liegt, ist auch wieder interessant. Es war das erste Spiel unter Steve Wilks. Wir hatten natürlich letztes Jahr auch schon aus dem Foreman-Rush nicht überzeugt. Da waren es aber die Blitzes von Greg Williams, die uns den Pass-Rush kreiert haben. Das hat gestern auch öfters mal gefehlt. Du hast schon gesagt, Morgan Burnett kam einmal durch mit einem schönen Blitz, aber insgesamt gefühlt sehr, sehr bieder und sehr wenig Energie in dieser gesamten Defensive Unit. Und das zieht sich halt durch und ist bisher der größte Unterschied zur Greg Williams Defense, dass ja, dieses Energielevel, dass man das Gefühl, jetzt könnte auch ein Turnover kommen, hatte ich gestern nie. Und das war ja letztes Jahr immer das, was uns ausgezeichnet hatte. Und das begann bei der Defensive Line, die mit ihren Blitzes immer mal für Chaos gesorgt hat, aber insgesamt diese Turnover-Gefahr gestern überhaupt gar nicht ausgestrahlt hat. Und wie gesagt, bis Ende des dritten haben wir ja nur 15 Punkte zugelassen. Das ist erstmal nicht so schlecht, muss man auch sagen. Dann auseinandergefallen, auch aufgrund der Turnover, aber auch ne, Titans wieder nicht gecovert. Aber um auf deine ursprüngliche Frage zu kommen, Defensive Line war gestern keine Katastrophe. Ich glaube auch nicht, dass sie sich zu leicht gemacht haben. Es war aber, wahrscheinlich hat man sie doch ein bisschen überschätzt und da nicht richtig reagiert dafür, was die Titans uns geboten haben. Mit viel Play-Action, mit viel Outside-Game, wodurch man einfach gesagt hat, ne, könnt uns gerne attackieren, bringt euch aber nichts. Darauf hat man halt nie reagieren können.
Ja, Anne, wie hast du die Defensive Line erlebt? Weil Mike hat es ja gerade angesprochen, durch die beiden Ausfälle noch bei den Titans hat man so im Vorwege eigentlich schon fast gelesen aus dem Browns-Umfeld, also zumindest was Speedrider und so angeht. Naja, also da ist eigentlich eine offene Drehtür und das wird Sex hageln, dass sich die Titans warm anziehen müssen.
Ja, ich habe bei Fantasy Football, da wo ich ein paar Defensive aufstellen muss, dann deswegen auch Daniel Hunter von den Vikings gebencht für Olivier Vernon, der
gute Wahl.
Geschafft hat, aus 56 Plays 0 zählbar auszumachen. Myles Garrett hat statistisch sogar, wie ich finde, fast ein Monsterspiel. Also da sieht man mal, gefühlt war das gar nicht so und statistisch stehen da jetzt 4 Tackles plus 1 Assist, 2 Sacks, 2 Tackle for Loss, 2 Quarterback Hurry. Also das ist ein statistisch richtig gutes Spiel. Ja, wenn das sein Saisondurchschnitt ist, ist er Defensive Player of the Year, weil er dann nordwärts von 30 Sacks ist. Also statistisch passte das. Aber gefühlt halt gar nichts. Und gerade Vernon, dachte ich, profitiert von Garrett, hat er gar nicht. Man hat nur gesehen, dass Marcus Mariota schneller ist als Olivier Vernon, was natürlich auch nicht verwunderlich ist. Was mich am meisten irritiert hat, ist, dass man den ganzen Sommer über die Tiefe auch in Interviews immer beschworen hat. Man erzählt hat, dass man nicht wieder den Fehler machen wird, dass man nicht durchrotiert und dann direkt im ersten Spiel, Olivier Vernon 92%, Myles Garrett 90%, das war genau das, was man dieses Jahr vermeiden wollte. Ja. Dann hat man dann einen jungen Hoffnungsträger mit einem brutal starken Kampf wie Chad Thomas und der kriegt nur 5 Snaps. Da frage ich mich doch, was soll das? Also, das war jetzt ein kleiner Schatz am Rande, das letzte, aber ne? Also Iguale 9 Snaps, Chris Smith 9 Snaps, Chad Thomas 5 Snaps, Devaro Lawrence, der wirklich, ich fand den stark in der Vorbereitung, 11. Also da hat man genau dasselbe gemacht wie im letzten Jahr. Eigentlich nur, überhaupt nicht, also von Rotation möchte ich da nämlich schon gar nicht sprechen.
Ja. Und du hast ja auch sogar die Argumentation zu sagen, ne, im vierten ging es bergab. Wundert ja. euch das bei über 50 Snaps schon, die man wahrscheinlich schon Ende des dritten hatte? Nein. Deswegen, es ist genau das Thema vom letzten Jahr. Warum man das nicht macht, bleibt das Geheimnis. Ich habe auch bisher keine Erklärung gefunden, warum Jannard Avery inactive war. Habt ihr eine gehört?
Ich habe nichts gelesen, nein.
Ja, das ist auch nochmal einer der Pass-Rusher, die gestern, glaube ich, im Spiel sehr gut getan hätten. Gerade wenn man sieht, Olivier Vernon sieht nun mal keinen Stich gegen den Right Tackle, was okay ist, kann passieren. Aber dann hättest du zumindest mal eine Option gehabt, noch jemand anderen zu bringen. Das ist nicht passiert und dann haben wir stehen wir da und kassieren im letzten Viertel mit einer müden Defense und natürlich auch Turnovern halt mehr als 20 Punkte. Das ist dann das Resultat, ne? Diese 28 Punkte, die man da, glaube ich, kassiert hat im letzten. Sieht dann genauso aus mit einer müden Defense, die vorher okay gespielt hat, auch nicht überragend, nicht das, was wir uns erwartet haben. Aber ne? Ich glaube, jeder Sportler ist nach 50 Snaps erstmal ein Ticken platt. Ist so. Ja, und dann ist die Frage, ob das jetzt ein einmaliges Thema war, weil man gesagt hat, ne, Woche 1, wir lagen hinten, jetzt müssen wir Turnover, da mussten halt die Starter nochmal ran. Ob das so ein bisschen geschuldet dessen war, wie sich das Spiel entwickelt hat, das ist noch die beste Lösung. Oder ob es wirklich das Problem ist, dass man wieder sagt, die Tiefe ist eigentlich nicht vorhanden.
Ja, also man scheint das ja zumindest im Coaching-Staff so zu sehen, weil sonst hätte man ja mehr durchgewechselt. Ja, mit Avery, das hat mich halt auch stark gewundert. Ich glaube aber, dass das nächste Woche anders sein wird, dass Stefan höchstwahrscheinlich im Laufe der Woche einen wutentbrannten Anruf Richtung Cleveland machen wird und dann man so dermaßen eingeschüchtert ist, dass man Avery immer auf Active setzen wird.
Ich finde, er sollte einen Leserbrief schreiben.
Ja, das könnte er natürlich machen. Vielleicht ja an die Rheinische Post.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Werden wir immer vorschlagen. Während wir Leserbriefe schreiben zu Jenna Avery oder bevor wir das tun, reden wir vielleicht nochmal ein bisschen weiter über die Defense. Kommen wir zum Backfield. Anne, da gab es ein Problem, das ich eigentlich, oder über das wir, glaube ich, reden, seitdem es diesen Podcast gibt, nämlich das Tackling. Es gab immer wieder Szenen, wo man Tackles verpasst hat, wo man teilweise, fand ich, Glück hatte, weil sie schlecht gesetzt waren, dass man trotzdem die Spiele irgendwie stoppen konnte. Und ja, vor allem Denzel Ward fand ich da halt auch wieder sinnbildlich. Ich glaube, das war in der ersten Halbzeit, ich weiß gar nicht, ob das gegen Humphreys oder gegen Walker war. Einmal,
ich glaube, gegen Brown habe ich so eine Szene vor Augen, wo Brown,
oder gegen Brown, das kann auch sein. Wo er ihm eigentlich direkt in die Arme lief und ja. Er da aber irgendwie nur so steht und ihn kurz antickt, als wenn er sagen will, tick du bist, und er dadurch einfach noch weiter Yards machen konnte.
Ja.
Es muss doch irgendjemand in diesem Team in der Lage sein, den jungen Spielern das Tackling beizubringen. Das kann ich mir einfach nicht erklären.
Richtig. Was soll man dazu sagen? Also das war ja wirklich eine Szene. Ja, keiner von uns ist der Defensive Backs Coach, ne? Oder mal.
Also
ja, das war unfassbar, unfassbar. Also gerade was Brown da teilweise gemacht hat. Na klar, Brown ist natürlich ein großer Receiver, massiger Typ, bullig. Aber das war wirklich peinlich.
Ja, also zumal dass du ihn vielleicht mal nicht gestoppt kriegst, okay. Aber hier bei uns in der U13 lernen die Kids, wie man tackelt. Weil da geht es nämlich in dem Alter nachher aufs Feld und dann geht es los, dass man ihnen auch zeigt, wie man so einen Tackle richtig durchführt. Und hier reden wir auch nachher im Erwachsenenbereich über Amateurfootball. Nun könnte man auch schon sagen, naja, wie kann es eigentlich sein, dass die das im College nicht richtig lernen? Aber es scheint ja ein wirklich komplettes Team, kollektiv, das Problem zu haben, dass sie nicht richtig tackeln. Und was mich auch noch wundert, dass denn selbst, als wenn das irgendwie ansteckend ist, teilweise auch Kirksey und Schobert absolut überfordert zu sein scheinen, wie man irgendwie so einen Tackle setzt. Mike, müssen wir etwa mal zu viert nach Cleveland fliegen und ihnen zeigen, wie man tackelt? Sind wir die letzte Hoffnung?
Also das müssen wir auf jeden Fall. Ob dafür ist jetzt wieder eine andere Frage. Ja, die Szenen waren, ich glaube, wir haben fast in uns reingelacht, aber auch nur aus purem Sarkasmus. Das war das, was man befürchten musste. Leider, ne? Greedy Williams hat gestern gestartet. Der war jetzt weniger auffällig, aber Denzel Ward hatte gestern ein ganz, ganz schlechtes Spiel für seine Verhältnisse. Auch ne, mehrere Penalties gezogen. Keine Ahnung, was da gestern los war mit ihm. Ne? Die Titans haben jetzt per se nicht die überragenden Wide Receiver, wo ich sage, boah, da muss ich meinen Hut für ziehen. Also ne, AJ Brown, bei aller Liebe, ist auch ein Rookie. Ich habe ihn sehr gemocht, weil er eben genau das ist, ein physischer Receiver. Aber das darf eigentlich nicht passieren, so eine Performance. Aber wir haben jetzt ein Backfield, das mit zwei Rookies startet und ja, dann eben beide bekannt sind für ihre Tackling-Probleme. Das wird sich, da bin ich mir relativ sicher, das wird sich durchziehen. Und ja, dann hast du halt in zwei Dritteln mindestens der Plays da zwei Cornerbacks stehen, die, wo du bei jedem Tackle quasi kurz mal ein Gebet nach Cleveland schicken musst, ob er ihn damit auch zu Fall bringt. Und im Idealfall, dass er sich dabei nicht verletzt. Also unser Spieler, ne? Das ist ja auch immer das Phänomen. Erklärung gibt es dafür keine. Man hatte eine ganze Offseason und es sieht exakt so aus wie letztes Jahr. Und mich würde es mal interessieren, was halt, was die Coaches, die Position Coaches dazu konkret sagen. Und es gab ja jetzt keine expliziteren Fragen dazu auf der Pressekonferenz. Klar wird man wieder sagen, es ist die Ausführung und man hat es ja trainiert, aber man sieht es halt nicht. Und auch hier im Übrigen, das wollte ich als letzten Punkt nur noch sagen, sieht man auch wieder, also weniger oft in der Secondary, da war die so ein bisschen die einzige Stelle, wo wir eine Rotation gesehen haben. Aber auch bei den Linebackern, ne? Mac Wilson, kein einziger Snap, Sione Takitaki, gut, er war inactive, der konnte keinen Snap haben, aber auch da, im Prinzip haben nur Kirksey und Schobert gespielt, also wirklich fast nur im 4-2-5 in der Base, in der Nickel-Defense gespielt. Och. So sah es dann auch ein bisschen aus, wieder zwei Touchdowns durch einen Tight End zugelassen. Auch wieder, ne, die alten Browns lassen grüßen. Das wird nächste Woche gegen die Jets. Sollten wir schon mal raussuchen, wer da Tight End ist und ihn im Fantasy-Football aufstellen. Es sind die alten Probleme plus dazu keine Gefahr, selber Turnover zu kreieren. Das ist so das Take, was man zur Secondary und den Linebackern, glaube ich, sagen kann.
Ja, weil, also jetzt wäre ja eigentlich die logische Frage nämlich gewesen, Arne, wie hat dir das neue System gefallen mit nur zwei Linebackern und dann Jermaine Whitehead als zusätzlichen Defensive Back? Ich muss sagen, das kann ich nach dem Spiel eigentlich gar nicht so wirklich bewerten, weil irgendwie das ganze Spiel in einer gewissen Schrägheit irgendwie ablief, dass man sich da irgendwie noch kein Urteil bilden kann.
Ja, wobei Whitehead mir am Anfang nur durch irgendeine völlig übermotivierte Nummer aufgefallen ist. Einmal, danach irgendwie gar nicht mehr. Und ja, das, was Mike gerade schon gesagt hat, ne? Also Mac Wilson macht ein gutes Camp, macht da Plays. Und dann machen wir ein Spiel, wo der gegnerische Tight End zwei Touchdowns fängt und Mac Wilson kriegt nicht mal einen Snap. Also das verstehe dann. Mac Wilson hätte uns wahrscheinlich das Spiel jetzt nicht gewonnen oder so, aber irgendwo, meine Güte, wo soll ich den denn dann mal auch aufs Feld lassen und richtig aktive NFL-Erfahrungen sammeln lassen, wenn ich dann in so einem Spiel gerade hinten raus jetzt, ne? Also, das ist ja Wilkes letztes Jahr bei den Cardinals schon auch vorgeworfen worden, so eine gewisse Sturheit, dann unbedingt dran festhalten zu wollen, an irgendwas, was er sich einmal ausgedacht hat. Und da hat das Spiel jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Hoffnung gemacht, dass er da enorm viel gelernt hat draus.
Ja.
Mike, sag sonst ja. gerne.
Ich einen letzten Satz noch, weil es mir auch noch aufgefallen ist. Wir haben ja jetzt gestern, jetzt im Vergleich zur Preseason, wo es ein, zwei Mal passiert ist, keinen kompletten Coverage-Bust gesehen, weil er nicht genutzt wurde, aber eben auch genau deswegen. Es gab ein, zwei Mal auch die Chance für Megaplay der Titans, wo wir in Zone-Coverage waren. Der Safety nicht aufgepasst hat oder die Absprache wieder nicht gepasst hat und Mariota verfehlt ihn einfach. Und das macht mir mit die größten Sorgen. Wir haben gestern, das muss ich leider noch betonen, ich hoffe, die Titans-Fans, die uns zuhören, sind nicht zu böse. Wir haben gestern gegen keine so gute Offense gespielt. Also, na, wenn wir jetzt in demnächst gegen Russell Wilson und die Seahawks spielen, gegen Quarterbacks, die wirklich ultra präzise sind und eben die Chancen, die du ihnen gibst, die nutzen, dann hätte es gestern zu Teilen noch deutlich schlimmer ausgesehen. Also ich kann mich an mindestens 4, 5 Plays erinnern, wo der Wide Receiver völlig offen war, kein Cornerback Safety in der Nähe und Mariota ihn einfach verfehlt hat oder zu nervös war oder na, nicht geworfen hat. Also das muss man halt auch noch mit ergänzen. Dieses Zone-basierte Scheme ist auch noch nicht angekommen. Also zumindest, es funktioniert natürlich in etlichen Bereichen, ja, aber es ist immer noch sehr, sehr fehleranfällig, was ganz normal ist bei gerade den jungen Cornerbacks. Aber das wird uns, fürchte ich, in den nächsten Spielen noch mehr beschäftigen. Das ist gestern nicht so unfassbar schief gegangen, aber es gab Ansätze, um zu sehen, wie gute Quarterbacks das auseinandernehmen können. Und das macht mir auch noch Sorgen. Wilkes hat das gestern auch ziemlich durchgezogen. Und das war jetzt nicht das Zeichen, wo ich sage, er passt sich den Browns an, sondern er versucht auch tatsächlich eher so ein bisschen sein Scheme durchzudrücken.
Ja, belassen wir es vielleicht dabei und kommen nochmal zu den Special Teams. Da haben wir nämlich eine Frage bekommen, Arne. @1 Herbrummer fragt, kommt die Kicker-Diskussion jetzt wieder auf? Ich bin ja mittlerweile schon so, dass ich mir denke, Mensch, er hat immerhin den Ball getroffen, das ist doch in Ordnung.
Ja, klar. Also, Point after Touchdown muss immer drin sein. Aber es gibt immer mal wieder Fehlschüsse. Jetzt war der gestern der erste ein Fehlschuss. Ich habe noch gedacht, oh Gott, er und seine Nerven jetzt. Danach hat er aber den Rest des Spiels ja eigentlich nichts mehr machen dürfen. Also klar, wir hatten noch einen extra Punkt, den hat er dann reingehauen. Es gab keinen Field-Goal-Versuch. Also war mir jetzt für, um irgendwie ansatzweise über den Kicker zu sprechen, zu wenig, ne? Zwei extra Punkte. Wie gesagt, man kann sagen, extra Punkt ist immer nicht zu entschuldigen, wenn er drin ist. Ja, ist so. Aber da kannst du jetzt nicht sagen, er wackelt aus der und der Länge oder ja, verballert. So what?
Ja, unser lieber Freund Becker Maifeld hat dann auch nämlich noch geschrieben, wenigstens war der verkackte extra Punkt egal, Mike. Deswegen braucht man ja eigentlich keine Diskussion führen oder wird wahrscheinlich auch keine geführt, weil es war ja letztendlich echt total Wumpe.
Aber der war nicht so egal für den Spielverlauf die ganze Zeit, weil dadurch war es die ganze Zeit ein Two-Possession-Game. Ne? Also das kannst du jetzt auch nicht sagen, dass der überhaupt gar keine Auswirkung hatte. Der hat unter Umständen schon beeinflusst, wie das Spiel vom Play-Calling her gestaltet wurde oder so. Ne?
Ja, aber ich meine, er hatte zumindest insofern recht, es war jetzt keine komplette Game. Ja, ne, das ist schon wichtig. Es war trotzdem kein gutes Zeichen, weil Extra Points, da bin ich weiter der festen Überzeugung, da darf in der Saison maximal einer mal daneben gehen, weil er kurz nicht aufgepasst hat. Vielleicht war es das der eine, aber es war kein gutes Debüt, muss man auch sagen. Ne? Also wenn du zweimal kickst, bei zweimal Extra Points machst, einen davon versemmelst, ist das ein eher misslungenes Debüt, kein Drama. Aber es stärkt jetzt nicht unbedingt mein Selbstbewusstsein für ihn in Woche 2, wenn es gegen die Jets geht. Deswegen müssen wir da tatsächlich nochmal ein bisschen abwarten.
Aber wenn wir im Kicker sind, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass wir jetzt mit dieser Trauersendung bald am Ende sind, oder?
Genau. Es gibt noch eine Frage von Michael, beziehungsweise er hat zwei Fragen. Eine ist, könnt ihr ein kleines Verletzungsupdate geben? Da hatten wir ja schon gesagt, Rashad Higgins, das sah nicht wirklich gut aus. Arne, hast du irgendwie noch weitere Infos gesammelt?
Nee, also die einzige Info, die jetzt so, sag ich mal, live reingekommen ist, war ja, dass eben, das hatten wir vorhin schon, Robinson keine Sperre droht. grundsätzlich okay. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir haben jetzt Viertel nach sieben, wenn ich es richtig lese. Dann ist der Herr Head Coach Kitchens um 1:30 Uhr amerikanischer Zeit, tritt er zur Pressekonferenz aufs Podium. Das ist also circa nach Viertelstunde. Vielleicht wird die eine oder andere Frage dann also gleich dort beantwortet.
Das könnte passieren. Dann seine zweite Frage war noch, wer gibt mir die Vorfreude auf das Jets-Spiel zurück? Damit kommen wir zur Vorschau auf den nächsten Gegner, Mike. Die Jets, sie werden motiviert sein, vor allem auf der Defense-Seite, weil natürlich wahrscheinlich Greg Williams
Noch im Amt ist.
Browns ja noch im Amt ist und den Browns wahrscheinlich zeigen will, dass es einen guten Grund gibt, New York am besten nicht zu betreten. Was erwartest du da gerade jetzt nach diesem ersten Saisonspiel für eine Aufgabe gegen die Jets?
Ja, die sind wahrscheinlich gerade genauso frustriert wie wir, weil sie 16-0 vorne waren bis weit ins dritte Viertel und das Spiel noch verloren haben gegen die Buffalo Bills zu Hause. Und das ist natürlich genauso ein verpatzter Saisonstart. Also war genauso wie bei uns ein ganz wichtiges Auftaktspiel, haben es auch in Sand gesetzt und damit wird Woche 2 zu einem ja, wegweisenden Spiel für beide Teams. Und na, ihr habt die Coaching, ich glaube, es wird ganz, ganz viel am Coaching liegen. Da erzähle ich jetzt aber nichts Neues und ich will jetzt auch nicht zu viele Phrasen dreschen. Aber wir können erwarten, dass Greg Williams so ziemlich das ganze Haus auf unsere O-Line loslässt. Und da wird es halt entscheidend sein, dass Freddy darauf Antworten hat. Ich habe gestern zum Beispiel ein, zwei Screen-Versuche gesehen. Das muss ein ganz wichtiges Element werden, um Druck wegzubekommen, Kurzpassspiel etablieren. Offensiv sind die Jets eher bieder, muss man auch sagen. Also ne, Adam Gase hat da jetzt gestern gegen eine gute Buffalo Defense keine Bäume ausgerissen. Sam Darnold fand ich okay, aber mehr auch nicht. Die haben jetzt kein großes Waffenarsenal, vor dem du zurückschreckst, haben einen sehr guten Jamison Crowder, der immer wieder mal die an der Line of Scrimmage für ein neues First Down sorgt. Sind jetzt in der Red Zone gerade, glaube ich, relativ schwach besetzt und haben eben keinen guten Tight End. Das ist gut für uns, aber wahrscheinlich auch egal, weil wir so ziemlich gegen jeden Tight End schlecht aussehen. Und am Ende wird aus meiner Sicht entscheidend sein, dass die Browns ihren Rhythmus finden. Das wird gegen Greg Williams nicht einfach, offensiv. Und defensiv müssen wir Turnover kreieren. Ich glaube, wir werden aktuell keine Defense sein, die mit diesem ja, Approach rangeht, bend but don't break. Also ne, immer mal so ein bisschen passiv sein. Wir müssen aggressiver spielen. Die Jets und den jungen Quarterback unter Druck setzen. Man weiß, Sam Darnold kann nicht so gut unter Druck. Das ist bekannt. Das heißt, auch da erwarte ich mir mehr Blitzes als im letzten Spiel. Die Browns gehen trotzdem als Favorit ins Spiel. Ich glaube, allein aufgrund der Qualität, das haben wir ja trotzdem auch in Elementen gesehen, die wir besitzen. Es ist aber ein Monday Night Game. Ne? Das war damals das erste Spiel von Baker, wenn auch im heimischen Stadion damals jetzt ein bisschen das zweite Spiel der Ära Darnold gegen Mayfield. Ich würde gern sagen, dass ich mit einem richtig guten Gefühl reingehe. Aber gerade der Faktor, ich glaube, der Vorteil liegt eher bei Greg Williams aktuell als bei den Browns Coaches. Zumindest nach dem, was ich gestern gesehen habe, weil dafür müsste ich erstmal das Gefühl bekommen, dass unsere Offense sich adjusten kann an solche Themen wie Pressure, wie schlechte Tackles, dass man damit umgehen kann, weil dafür hat man jetzt nach einer Woche leider keine Ansatzpunkte.
Ja, Arne, wie euphorisch guckst du auf das Monday Night Game?
Ja, euphorisch würde ich jetzt gerade nicht sagen, aber schon, ich freue mich trotzdem drauf. Es ist ein Monday Night Game. Sowas hatten wir, glaube ich, sehr, sehr lange nicht. Gegen die Jets, spannendes Duell. Es geht für beide Teams nach den Auftaktniederlagen um richtig was schon. Mit 0-2 willst du einfach nicht reingehen. Und deswegen bin ich nichtsdestotrotz schon wirklich nicht euphorisch, aber auch jetzt schon wieder heiß auf ja, die Nacht von Montag auf Dienstag nächste Woche.
Genau, denn da wird das Spiel stattfinden. Also quasi, wenn man es jetzt genau nimmt, in genau einer Woche. aus unserer Sicht in der Nacht von Montag auf Dienstag, es wäre dann der 17.09., 2.15 Uhr. Das Spiel bei den Jets läuft natürlich im Game Pass, aber es wird auch bei The Zone gezeigt, kommentiert von Markus Kuhn und Sebastian Vollmer, den beiden ehemaligen NFL-Profis. Da lohnt es sich sogar wahrscheinlich mal reinzuhören. Ja, dadurch werden wir natürlich auch einen Tag später aufnehmen. Das war heute das Ende der Euphorie. Mal gucken, wie es nächste Woche aussieht. Mike, Arne, gibt es von eurer Seite noch irgendwas oder wollen wir uns jetzt einfach erlösen?
Die Kinder müssen ins Bett.
Das ist ein sehr guter Grund, dann machen wir ganz schnell Schluss. Ja, vielen, vielen Dank für eure Fragen. So viele Fragen haben wir noch nie zu einem Spiel bekommen. Das freut uns natürlich, auch wenn wahrscheinlich die Umstände nicht die allerbesten waren und wir doch uns alle eher ein positives Ergebnis erhofft haben. Schreibt uns sonst auch gerne zur Folge, ob ihr noch weitere Nachfragen habt, ob es Lob, Kritik, Anregungen gibt, was auch immer. Schreibt entweder bei Twitter @brownsfans.de, setzt euch da mit unserem Account in Verbindung oder schreibt eine E-Mail touchdown@brownsfans.de. Und was uns natürlich auffreut, ist, wenn ihr diesen Podcast bewertet in den Podcatchern, wo ihr uns auch immer hört, empfiehlt uns natürlich auch so gerne weiter von Mund-zu-Mund-Propaganda, wie man so schön sagt. Wir hören uns sonst in der nächsten Woche wieder, dann, wie schon angekündigt, einen Tag später, weil an einem Montagabend aufzunehmen vor dem Spiel wäre, glaube ich, für alle ein bisschen kontraproduktiv. Wir werden dann sehen, was rausgekommen ist, wie die Stimmung ist. Bis dahin, go Browns!